Zunächst mal möchte ich gerne vor der Predigt dem Herrn dafür danken, dass er uns das Aspirin geschenkt hat. Denn ich habe eine ganze Menge dazu gebraucht, um heute hier zu stehen. Und im Moment habe ich gerade mal mitbekommen, wie das ist, wenn irgendwo die Lüftung auf ist. Wenn man so nicht ganz zurecht ist, fängt man das Klappern an. Manche beschweren sich manchmal in der Gemeinde darüber, wenn dann plötzlich hier die kalte Lüftung aufgeht. Aber heute habe ich es mal so richtig mitgekriegt und fühle mich auch so. So, aber das Wort Gottes soll im Vordergrund stehen und meine vielleicht nicht so gute Performance heute, das, wenn die ein bisschen im Hintergrund ist, ist nicht so gut, ist nicht so schlimm. Es geht heute um das Thema Seelsorge. Das habe ich heute mal in drei Teile gegliedert. Zunächst mal möchte ich den Kompaktkurs, der am Samstag läuft, vorstellen. Dann möchte ich zum Wort Gottes etwas sagen, einen Mittelteil, indem wir darüber sprechen, wie wir von Jesus lernen im Blick auf Seelsorge. Und als drittes möchte ich noch ein Beispiel für ein seelsorgliches Vorgehen mal anführen, um zu zeigen, dass Lernen auch zu den Beseelsorgten gehört. Auch die müssen lernen, genauso wie die Seelsorger. Zunächst mal haben wir die Folie 1 genau. Haben wir gelernt, uns selbst verändern zu lassen durch unseren guten Lehrer? Das wird das Thema des Mittelteils sein. Nehmen wir Anteil an andere und sind bereit, ihnen zu helfen. So die Grundvoraussetzung eigentlich für Seelsorge. Am Samstag wird es um einen Seelsorge-Kompaktkurs gehen, eine Gesellschaft, die biblisch-therapeutische Seelsorge repräsentiert, wird da vorgestellt von einem ihrer Seminarleiter, Florian Mehring. Und das ist wirklich eine tolle Sache für alle, die schon immer mal für sich innerlich dachten, vielleicht kann ich doch mal mehr lernen, Gespräche zu führen und mit Menschen zu reden, die Probleme haben. Wir haben so eine richtig tolle Liedauswahl gehabt, auch dazu heute. Das fand ich sehr schön, immer von den Dingen die Rede war, die möglicherweise trotz aller Not auch immer wieder zum Herrn hinführen und uns zur Freude hinführen. Das nächste, dir. Motivation zur Seelsorge, dienen, helfen, heilen. Das ist so der Einführungsspruch im Grundseminar der biblisch-therapeutischen Seelsorge aus Jesaja 58, 7-8. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Das finde ich so ein schönes, mächtiges, farbenfrohes Wort, dass die Frau von Michael Dieterich, die Künstlerin ist, Michael Dieterich ist der Leiter der biblisch-therapeutischen Seelsorge, dieses Bild dazu gemalt hat, was ich sehr, sehr schön finde, was damit abgebildet ist. Motivation zur Seelsorge, dienen, helfen und heilen. Was ist die Grundhaltung der Seelsorge? Das nächste Bild. Die Grundhaltung zur Seelsorge steht in Markus 12, Verse 29 bis 31. Und ich führe mal nur den Vers 31. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als die beiden. Das erste, das wissen wir, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzer Kraft. Das nächste. Wenn man seinen Nächsten liebt und mit ihm über ein schwieriges Thema spricht, dann geht man mit ihm als Liebender durch einen bestimmten Prozess. Man geht zusammen mit ihm und spricht mit ihm und macht sich auf den Weg, um zu einem Ergebnis für den anderen zu kommen, was ihm wieder aufhilft. Die Grundhaltung ist die Nächstenliebe. Jetzt möchte ich noch von der BTS, der biblisch-therapeutischen Seelsorge, ein Dia zeigen, das zeigt, wie in der biblisch-therapeutischen Seelsorge der Mensch verstanden wird. Was ist der Mensch? Was ist die Seele des Menschen? Hier bezieht sich dieses Bild auf 1. Mose 2, Vers 7. Gott gestaltete den Menschen aus Staub vom Ackerboden und blies in seine Nase Lebensodem. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir sagen immer, eigentlich eher, das ist uns gebräuchlicher, dass der Mensch eine Seele hat. Und dieser Vers in 1. Mose sagt uns ganz klar, der Mensch wurde eine lebendige Seele, dadurch, dass Gott ihm den Lebensodem eingehaucht hat. Das heißt, die lebendige Seele, der hebräische Begriff ist Nefesh. Und Nefesh bedeutet, hat noch viele andere Bedeutungen. Unter anderem bedeutet es zum Beispiel Kehle. Und man stellt sich so junge Vögel vor, die ihre Kehle, ihren Schnabel aufsperren und dann von den Alten befüttert werden. Der Mensch ist bedürftig in jeder Richtung, als Körper gesehen, als Gemüt und Psyche gesehen, als Geist oder Pneuma gesehen. Der geistliche Teil des Menschen muss gefüttert werden, das wissen wir, deswegen sind wir hier. Der körperliche Teil muss gefüttert werden, das wissen wir auch jeden Tag. Und das Gemüt, die Psyche braucht ebenfalls Nahrung. Und diese drei Dinge werden gesehen. Dass Körper und Gemüt, Soma und Psyche zusammengehören, das wissen wir. Der Begriff psychosomatisch oder somatopsychisch, der ist uns ganz geläufig. Aber das Pneuma, der Geist, ist natürlich in der weltlichen Seelsorge nicht vorhanden. Aber wir wissen ganz genau, wenn es uns geistlich schlecht geht, dann leiden genauso unsere Psyche und unser Körper auch. Diese drei farbig dargestellten Segmente der Seele sind Aspekte, Blickwinkel, von denen aus man den Menschen, die Seele sehen kann. Ja, das Nächste. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so machen wir uns auf den Weg. Links mit dem Fragezeichen, das soll den Seelsorger repräsentieren. Der Seelsorger, der Seelsorger. Das Nächste. Was hat ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin denn im Kasten, im Werkzeugkasten? Was hat sie für Möglichkeiten? Was könnte sie können? Womit tritt sie dem anderen gegenüber? Eine gute Gesprächsführung ist wichtig, Bibelkenntnis ist wichtig, gemeinsames Beten mit jemand anderem muss geübt sein. Psalmen, die in der Seelsorge häufig angewendet werden, weil sie fundamentierte Lebenserwartungen beinhalten und die Menschen ausrichten können, sollten vorgelesen werden können. Manchmal gibt es das in der Seelsorge, dass man Lieder miteinander singt. Ich gehe regelmäßig in die Seelsorge, so alle 2 Monate etwa. Und wenn wir uns unterhalten und so, kommt auf einmal das, unser Gesprächsthema plötzlich uns als Lied in den Sinn und dann wird eben ein Lied gesungen. Schriften empfehlen, man muss sich in der Literatur auskennen und kann dem Beseelsorgten vielleicht etwas geben. Manchmal, und das ist auch die Erfahrung, berichtet der Gesprächssuchende von etwas, was er sich schuldig gemacht hat. Dann kann es dem Seelsorger durchaus passieren, dass er dem Gesprächssuchenden die Beichte abnimmt. Wenn er sein Verhalten ändern will, kann er Aufgaben gestellt bekommen, man gibt ihm Weisungen und der Bibeltext, den Marlene vorgelesen hat, spricht sogar auch von Ermahnungen. Ermahnt die Unordentlichen, hieß es da. Ja, das Nächste. Ja, mit welchen Themen kommen die Beseelsorgten denn zum Seelsorger bei uns? Klar, Tod und Trauer, Schmerzen über einen Verlust, das ist ein eigenes Erleben, wo es wirklich gut ist, jemanden zu haben, mit dem man über so etwas reden kann, der einem hilft beim Tragen und der einem auch wieder unterstützt, wieder auf die Beine zu kommen. Krankheit oder Leiden kann große Ängste hervorrufen, das ist so. Und da ist es wunderbar, wenn jemand das auch mit einem trägt. In der evangelischen Kirche habe ich mal nachgeguckt, was bedeutet da Seelsorge in der katholischen. Und bei der evangelischen katholischen Kirche ist das festgelegt so auf die Dinge, die auch in der Kirche passieren. Wenn eine Hochzeit gefeiert wird, eine Geburt oder so, dann ist das auch etwas, wo Gespräche mit den Eltern oder den Heiratenden geführt werden. Das versteht man so unter Seelsorge. Da habe ich diese bedürftige Seelsorge nicht so gefunden, eigentlich, muss ich sagen. Bei Eheproblemen, Beziehungskonflikten, Kränkungen, Angst und Panik, Schuld und Versagen, das sind Themen, mit denen Menschen kommen zur Seelsorge. Über Angst und Panik werde ich nachher noch eine, ja, einen Menschen vorstellen, der darunter gelitten hat und wie das in der Seelsorge zu einer Befreiung geführt hat. Ja, den Nächsten lieben wie dich selbst, das sollst du, und dann mit ihm Schritte gehen. Das setzt ein Lernen voraus. Am Samstag werden wir viel dazu hören, aber wir lernen auch von unserem Herrn. Philipper 4, Vers 9, was ihr gelernt und empfangen und gesehen und gehört habt, das tut. Was empfangen und lernen und sehen wir denn von unserem Herrn? Dazu habe ich einen prima Text gefunden bei Jörg Albrecht. Jörg Albrecht ist ein Pastor, der hier auch in der Baptistengemeinde in Grundschöttl schon Pastor war und der zurzeit viele, viele Seminare leitet und der wirklich wunderbare Bücher schreibt. Woher beziehen Seelsorgerinnen und Seelsorger denn ihre Autorität? Woher haben sie eigentlich die Berechtigung zur Seelsorge? Wer berechtigt sie, mit Menschen zu sprechen, die Probleme haben? Das haben wir schon gehört. Gott autorisiert uns und es steht uns richtig gut an, nachzugucken in der Bibel, wie hat er es gemacht? Jesus lehrte als Rabbi und die Menschen bescheinigen ihm durch die Bank, dass er das völlig anders macht als die Rabbis vor ihm. Die Menschen, zu denen Jesus, als er anfing zu lehren, sprach, die merkten, dass sie irgendwie in dieser Ansprache persönlich als Einzelne angesprochen wurden, auch wenn Jesus zu vielen sprach. Es hat Einzelne direkt getroffen. Seine Lehre war anders. Während Rabbis normalerweise so die Lehre ihrer Lehrer-Rabbis weitergeben, das heißt das, was diese Rabbis ihnen beigebracht haben, und diese Rabbis, die ihnen das beigebracht haben, haben das wieder von den Rabbis vor ihnen, und so wird über viele Jahrhunderte ein bestimmter Wissenspool weitergegeben und ändert sich vielleicht durch den Rabbi, der es gerade vertritt, nur ein bisschen. Und so treffen die Menschen, die von Gottes Wort hören, fast immer auf die gleichen Texte, fast immer auf die gleichen Dinge. Jesus lehrte völlig anders. Er bezog sich nicht einfach auf das, was andere gesagt hatten. Seine Worte begannen sogar häufig mit: Ihr habt gehört, dass, und dann wird meistens zitiert, was durch die Pharisäer beispielsweise oder andere Rabbis gesagt wird, und dann sagt er: Ich aber sage euch. Das war sehr neu. Hier proklamiert ein Lehrer für sich Autorität, etwas zu sagen. Da versteht man die Rabbis, das war entweder eine ungeheure Gotteslästerung oder eine göttliche Offenbarung. Welcher Meinung auch immer die Zuhörer waren, diese Art zu lehren hatte eine richtige ungeheure Wirkung. Manche waren überwältigt, manche waren entsetzt. Zumindest lehrte und handelte Jesus in Vollmacht. Und wenn jemand in Vollmacht lehrt und sich dann Einzelne, obwohl sie in der Menge stehen, plötzlich ganz zentral angesprochen fühlen, dann bedeutet das, dass eine Lehre etwas bewirkt. Dass das, was er sagt, an den Menschen nicht einfach abprallt, sondern dass sich etwas verändert, dass etwas Neues geschaffen wird. Erfüllt sozusagen nicht einfach ergänzend zu den Rabbis noch neues Wissen in die Köpfe der Menschen. Er liefert nicht einfach ein paar intelligente und interessante neue Informationen über Gott und sein Reich. Nein, sein "Ihr habt gehört, dass euch gesagt wurde, ich aber sage euch", das sucht Konfrontation. Das hatte einfach so eine richtige, tiefe, gestalterische Kraft in dem, was er weiter sagte. Die Bibel redet auch davon, dass sein Wort nicht einfach gesagt wurde, dass es nicht einfach erklang, sondern dass es geschah, sein Wort geschah, da ist was passiert. Das Wort arbeitete sich in den Einzelnen durch, es führte zu Veränderung und es bewirkte Erkenntnis. Erkenntnis bedeutet, dass die Seele die tiefe Wahrheit einer Sache anerkennt und fortan nicht mehr anders kann, sie ist verändert. Alles, was wir erkannt haben, wird Teil unseres Lebens und Teil dessen, wer wir sind. Erkenntnis verändert uns und unser Leben. Wissen allein verändert nicht. Von Wissen kann ich mich jederzeit noch distanzieren, ich kann es in Frage stellen und so tun, als wüsste ich es nicht. Bei Erkenntnis ist das nicht mehr möglich. Wenn wir Erkenntnis haben, verändert sich etwas. Das schafft Neues. Wenn Jesus also lehrte, dann hat das Menschen aufgewühlt, weil es sie durchdrang, weil die Worte mit ihnen und ihrem Leben etwas zu tun hatten. Wenn Jesus uns heute lehrt und wir getroffen sind, das wissen wir ganz genau und wir spüren es auch. Wir spüren ganz unmissverständlich, ich bin gemeint. Und man spürt es, weil es den tiefsten Fragen und Mühen irgendwie innerlich anspricht und weil es Antworten liefert oder zumindest die Einladung, einen neuen Weg einzuschlagen, einen hoffnungsvolleren, besseren, gerechteren Weg. Als Jesus zu lehren begann, da offenbarte er vieles und auch heute noch, dann deckt er auf Abgründe unserer Seele und unserer Verlorenheit. Und das hat in den Menschen Entsetzen und tiefes Erschrecken hervorgebracht. Aber Jesus offenbart Abgründe, schmerzhafte Stellen in einem Menschen niemals, ohne auf einen neuen Weg hinzuweisen. Und so wurde seine Lehre zu dieser Zeit auch genannt, der neue Weg. Jesus lebte mit Vollmacht. Menschen fanden durch seine Worte Heilung, Hoffnung, Zuversicht und Freiheit. Sie wurden einfach verändert. Sie waren nicht mehr die gleichen. Sie fanden ein neues Leben. Jesus, der Lehrer, verändert Menschen. Was ist mit Jesus, dem Lehrer, für uns? Wie stark erwarten wir, dass wir selbst durch seine Worte und durch seine Lehre verändert werden? Dass sie uns selbst hier lehrt in Vollmacht. Wie stark arbeiten wir durch unser Zeugnis darauf hin, dass Menschen durch seine Worte auf einen neuen Weg gerufen werden und Heilung und neue Hoffnung und neues Leben finden? Das tun wir. Als wir zum letzten Mal hier den Alpha-Kurs in der Gemeinde durchgeführt haben, da schreckte eine Besucherin unserer Alpha-Abende plötzlich zurück, als eine Teilnehmerin ganz authentisch und begeistert berichtete, welche Änderungen in ihrem Leben Jesus hervorgerufen hat. Und sie sagte, Moment, also ich muss sagen, jetzt muss ich doch ein bisschen Abstand nehmen, du nimmst mir ja regelrecht den Atem. Sie hat sich distanziert, das war ihr zu nah. So eine fröhliche Botschaft von einer Lebensveränderung und eine Begeisterung darüber, dass Jesus wirklich etwas anders gemacht hat. Mein Leben ist anders geworden. Moment, das ist mir jetzt für den Moment zu nah. Also immer so, wenn man jemanden in einer Veranstaltung mitnimmt und er folgt bestimmte Schritte und kommt näher und hat sich schon ein bisschen selbst auf etwas Neues eingelassen und dann kommt so etwas, was plötzlich für ihn nicht mehr zu begreifen ist. Dann distanziert man sich wieder und das hat man an diesem Abend deutlich gespürt. Die Besucherin ist wiedergekommen, glücklicherweise. Vielleicht hatte sie das aber an dem Abend mehr so als kirchliche Informationsveranstaltung gesehen und nicht damit gerechnet, so tatsächlich eine Begegnung mit Jesus zu haben. Und manchmal nimmt uns so eine Begegnung dann tatsächlich unerwartet den Atem. Weil man sich eigentlich schon sicher glaubte in der Welt und über alles Bescheid zu wissen, auch über Religion und Glauben. Wenn man vielleicht sogar ohnehin schon vielleicht ein bisschen anders fromm groß geworden ist dann und aber die persönliche Ansprache von Jesus noch nie erlebt hat. Dann kann man schon mal komplett in Zweifel geraten, ob das eigentlich zulässig ist, dass das einem so mitnimmt, dass nichts Verkehrtes ist. Der amerikanische Philosoph und Baptistenpastor Dallas Willard schreibt, wenn wir Jesus nicht mehr als unseren Lehrer betrachten, der uns in allen Bereichen zur Seite steht, der uns hilft, unser Leben zu leben, unsere Arbeit zu machen, Konflikte zu lösen, Beziehungen zu gestalten, dann werden wir eine zentrale Bedeutung unseres Glaubens und unseres Lebens in der Wahrheit verpassen. Wenn wir nicht mal atemlos zwischendurch von Betroffenheit und Erkenntnis, dann könnte es leicht sein, dass wir zu Konsumenten des Gemeindelebens werden und es uns in der Rolle des Zuschauers bequem machen und beurteilen die Angebote der Gemeinde danach, ob sie uns gefallen oder ob wir jetzt mittlerweile andere Bedürfnisse haben. Aber wir werden nicht wirklich verändert. Wir lernen nicht wirklich zu leben und zu dienen und zu lieben und zu vergeben und zu heilen und Frieden zu stiften. Alles Dinge, zu denen Jesus uns auffordert. Die Frage ist, sagt Dallas Willard, ob wir beginnen wollen, in die Schule Jesu zu gehen und bei ihm ewiges Leben zu studieren. Wenn wir in die Schule Jesu gehen, können wir auch Heilung studieren. Die Frage ist nur, ob wir ihn als unseren persönlichen Lehrer akzeptieren, der uns hilft, unseren Charakter zu formen, unsere Persönlichkeit zu entwickeln und unser Leben Schritt für Schritt auf die Wahrheit und auf das Leben im Reich Gottes auszurichten. Das wird unser Thema ab dem nächsten Dienstag in unserem Hauskreis sein, das Ausrichten unseres Lebens auf ein Leben im Reich Gottes. Jesus lehrt uns, dass der Ruf in die Nachfolge ein Ruf in die Verwandlung durch sein Vorbild ist, dass das Geheimnis von Veränderung, christlicher Veränderung, Christus in uns ist. Und dass wir so Veränderung erfahren, indem wir uns sozusagen fasziniert von Jesus auch mal mitreißen lassen, das, was die Besuchung des Alpha-Kurses erstmal abgelehnt hat. Nee, das war zu früh, das war zu schnell. Wir selbst können eigentlich nur eins, wir können das zulassen, was Jesus mit uns macht. Wir werden in sein Bild verwandelt nur durch Gnade. Wir können das nicht selber machen. Wenn wir es selber machen wollen, führt das immer in eine Sackgasse. Wie also können wir unser Denken, unser Fühlen, unseren Willen, unseren Körper und unsere Beziehungen auf Jesus ausrichten, um ihm mit unserer ganzen Seele zu folgen? Psyche, Körper und Geist, um Frieden finden und um innerlich verwandelt zu werden. Ja, so ist Jesus wirklich unser guter Lehrer. Er möchte uns verändern und er liebt uns in seine Nachfolge hinein sozusagen. Das brauchen wir alle und Seelsorger brauchen das besonders. Ist schon spät? Ja? Oh, dann kürze ich jetzt ab. Möchte aber eine Sache noch vorstellen. Machst du mal weiter, Dagi? Eigentlich hätte ich vor, nochmal zu erzählen, was Jesus eigentlich beim Fischzug des Petrus mit dem Petrus gemacht hat. Soll ich machen? Ja. Auch wenn es 10 Minuten länger dauert? Okay. Fischzug des Petrus. Wir wissen genau, dass Jesus dem Petrus gesagt hat, komm mal näher, ich will in dein Boot, das sind mir hier zu viele, die drängen mich ins Wasser, fahr mich mal ein Stück raus, dann kann ich zu denen reden. Das hat er gemacht. Der Petrus war jetzt nicht gerade taufrisch vom Frühstück gekommen, sondern der hatte die ganze Nacht durch Netze ausgeworfen, reingeholt, Netze reingeholt, keinen Fisch gefangen. Und der war einfach groggy, glaube ich. Aber er hatte wohl von Jesus gehört und guter Mann, wichtiger Mann, das mache ich mal und ist rausgefahren. Hatte sicher während der ganzen Rede von Petrus auch so ein bisschen damit zu tun, das Boot gerade zu halten, damit die nicht plötzlich Jesus auf den See hinaus predigte, sondern dass das alles immer so schön passte. Winde gibt es ja da, sehr auf dem See Genezareth. Und als Jesus seine Rede beendet hatte und die Menge sich verlief, da dachte Petrus, jetzt geht's nach Hause. Und dann sagt Jesus ihm so, und jetzt fahr mal bitte raus und werf dein Netz aus. Und da hatte Petrus innerlich wahrscheinlich als gestandener Fischer und als Fachmann, sagte ich dir, also du Zimmermannssohn, machst vielleicht gute Tische auf, vom Angeln verstehst du echt nicht viel, aber du bist ein bemerkenswerter Mensch. Ich habe das gespürt während deiner Rede. Dir zuliebe mache ich das. Und er fährt ihn raus. Und alle seine Kumpels gucken vom Ufer aus zu, die Fischerkumpels, wie er am helllichten Tag sein Netz dahin auswirft, wo es keine Fische gibt. Warme Sonne, schon Mittag geworden, kein Sauerstoff mehr in dem Wasser unter der Oberfläche. Alle Fische tief am Seegrund, wo noch Sauerstoff im Wasser war, keine Fische da. Soweit ist die Welt des Petrus noch in Ordnung. Es war ärgerlich jetzt, aber er hat es halt gemacht. Die Welt des Petrus begann zu platzen, als er aus dem fischlosen Meer sein Netz wieder einzog und es randvoll mit Fischen war. das können wir höchstens nachfühlen. Für den Petrus ist seine Handwerkerwelt, hätte ich beinahe gesagt, nein, seine Fischerwelt wirklich zusammengeklappt. Das war ein Erlebnis jenseits seiner Welt. Ging nicht. Und in seiner Hilflosigkeit und weil er etwas geahnt hat, glaube ich, wirft er sich vor Jesus nieder, zu seinen Knien, steht in der Bibel, das finde ich gut, er war wirklich mit den Knien von Jesus auf Augenhöhe und sagt, Herr, geh weg, denn ich bin nur ein sündiger Mensch. Das ist ihm einfach zu viel gewesen. Er konnte das nicht aushalten, was da passiert ist. Er sagt, das ist jenseits jeder Erfahrung, hier ist, das geht gar nicht. Und Jesus kannte den Petrus so gut, genauso wie den Nathanael, zu dem er sagt, als der Satz zu ihm kam, ich habe dich schon unter dem Feigenbaum da gesehen, ich wusste schon, dass du kommst und mit mir sprechen willst, aber der platt. So ungeheuer, klar geht Jesus mit seinen Leuten um, er sorgt dafür, dass Petrus plötzlich in einem unbedachten Moment seines Lebens, kann nichts werden mit dem Netz, plötzlich sein Leben zerrissen wird und er neu ist für etwas völlig Offenes und er sagt ihm so, und jetzt komm bitte mit mir, du wirst Menschen fischen. Ich glaube, der Petrus ist ihm nachgelaufen, weil er einfach nochmal wissen wollte, was das alles zu bedeuten hatte. Ich glaube, er war gar nicht in der Lage, das alles zu erkennen. Menschen an einem Punkt zu erwischen, wo sie momentan nicht mehr wechseln können, ist in der Seelsorge ein wichtiges Ding. Das sollte ein Seelsorger merken. Ich hatte schon mal in einer Predigt von der jungen Frau erzählt, die große Probleme mit Essstörungen hatte und in eine Psychotherapiesitzung gehen wollte, voll aufgetakelt wie eine Stewardess. Und der Psychotherapeut vor ihr steht und sagt, hör mal, wo willst du denn hin? Und sie sagt, ja, ich will hier in die Psychotherapiegruppe. Und dann sagt er, so angezogen? Und sie war ja nicht dumm, eine Rechtsanwältin, die so richtig gut zackig drauf war. Und dann sagt sie, ja, du siehst aber auch nicht anders aus. Er stand da mit seinem Zweireiher und Dings und so weiter. Und dann sagt er, ja, hör mal, im Unterschied zu dir gehe ich jetzt gleich auf eine internationale Konferenz, da muss ich sprechen. Deswegen komme ich heute so in die Sitzung, sonst komme ich manchmal im Trainingsanzug. Und dann sagt sie, bei mir geht das gar nicht, da muss vorm Spiegel Strähnchen dahin und so und das muss alles. Und Lidschatten und stimmt alles. Ah, ich habe halt einfach eine Art, mit meinen Händen zu reden. So. Und das geht gar nicht. Also ich kann nur gestylt raus und sonst was. Und sagt er, ja, sagt sie, ehrlich, das ist schon auch manchmal sowas. Ja, sagt er, ich werde dir jetzt was schenken, woran du dein Leben lang denken wirst. Und dann nimmt er, steht vor ihr mit einer Tasse Kaffee und dann nimmt er diese Kaffeekasse und schüttet sie sich über dem Kopf aus. Und diese Frau kriegt den Mund nicht zu, vielleicht gibt es einen kleinen Schrei, vielleicht, ja, für so einen absolut, ja, ein bisschen zwanghaft gestylten Menschen, der bei dem alles immer in Ordnung machen ist und der Therapeut gießt sich eine Tasse Kaffee über den Kopf, sagt, das war für sie nicht mehr, das war für sie ungeheuer. Dieser Therapeut hieß Henry Cloud und er hat sie erwischt und er hat sie erwischt in einem ungeschützten Moment. Ihre Fassade war immer ganz glatt und er konnte nicht dahinter. Und er hat keine Ahnung, wie er sie therapeutisch erreichen soll. Aber in diesem Moment, wo sie sich geoutet hat, sie das alles nicht kann, da kiest er sich. Und das ist das, was sie überhaupt nicht erwartet hatte. Das am wenigsten. Er hat sie Jahre später wieder getroffen und dann hat sie ihm erzählt, dass sie jedes Mal, wenn sie vorm Spiegel steht, lachen muss, wenn sie an diese Dinge denkt, dass sie ihre Zwanghaftigkeit aufgeben konnte, weil sie wirklich davon frei geworden ist. Und mittlerweile, es ist eine tolle Geschichte, die sie dann noch erzählt, was sie in ihrer Gemeinde gerade macht und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr, sehr tolle Sache. Menschen sind von anderen Menschen, die diese Menschen lieben und die auch wissen, ein Wissen haben darüber, was sich gerade im anderen möglicherweise abspielt, therapeutisch beeinflussbar, in Liebe. Einen noch? Oder ist es zu spät? Komm, okay. Eine junge Frau kommt zu mir in die Praxis und sagt, ich habe ein ganz blödes Erlebnis. Also ich bin Skifahren, sehr gestylte junge Frau, also und Ich bin Skifahren gewesen und bin in einem Bach aufgewacht. Ich bin die Piste runtergefahren und alles und ich wusste dann schon, wurde immer enger, mein Bewusstsein. Und irgendwann war ich wach und dann lag ich in einem Bach. Die Patientin war Diabetikerin, hatte eine Unterzuckerung auf der Piste und konnte deswegen sich nicht mehr steuern und fuhr dann direkt in den Bach und es war also. Und da habe ich den Professor Dieterich, den Leiter der BTS, gefragt, sag mal, was könnte ich denn da machen? Sagt er, gute Sache, gut, das können Sie gut. Machen Sie es so, sagen Sie der Frau, sie soll, wenn sie morgens zur Arbeit fährt, dann befürchtete sie immer eine Unterzuckerung zu kriegen und die war ganz panisch behindert, zur Arbeit zu fahren, dann sagen Sie ihr, sie soll immer dann, wenn sie das Gefühl kriegt zu unterzuckern, soll sie pfeifen. Oh nein, viel besser, sie soll hupen. Also das ist ja klasse, dann fährt man im Auto im Verkehr und dann mal richtig schön hupen, wenn ich das Gefühl habe, ich unterzucker. Ja klar, sagt er, ist doch ein Begriff, den Straßenverkehr zu gefährden, wenn sie unterzuckert. Kann sie sich doch melden. Und er sagt, ja, das wird sie mir nicht abnehmen, aber ich habe mit ihr drüber gesprochen und dann lief es so. Und sie müssen ihr noch eine Belohnung versprechen. Also wenn sie es geschafft hat, zu hupen und dran vorbeizukommen an ihrer Angst der Unterzuckerung und wenn sie dann auf der Arbeit ist, dann kriegt sie eine halbe Toblerone. Sehr verlockend für Diabetiker und in dem Fall war also dann der Zuckeranstieg nicht so schlimm, aber das haben wir einfach riskiert und die Frau hat es dann gemacht. Und sie hat tatsächlich beim ersten Mal dann sagt sie, ich soll hupen. Oh nee. Und dann und drauf und richtig gehupt. Und was passiert? Sie erschrickt dermaßen über ihr Hupen, dass sie ganz senkrecht sieht und zur Arbeit weiterfährt und überhaupt nicht mehr an ihre Unterzuckerung denkt. Sagt, das war ja klasse. Aber eine halbe Toblerone kriege ich jetzt. Zack und so weiter. Das ist so weitergelaufen, dass sie das häufiger gemacht hat und irgendwann hat sie gedacht, jetzt müsste ich wieder hupen. Och nee, das mache ich jetzt mal nicht, ich schaffe es auch so. Und dann fährt sie zur Arbeit, ohne gehupt zu haben und so weiter. Aber die halbe Toblerone kriege ich trotzdem. Und später ist es dann so gewesen, dass sie tatsächlich von dieser Panik weggekommen ist. Was hat sie denn gemacht? Das war ein Lernprozess. Das war schlicht und weg ein Lernprozess. Sie hat diese schlimme Erfahrung mit dem Fallen in den Bach, diese schlimme Erfahrung hat sie verlernt. Immer musste sie daran denken bei Gefährlichen. Immer musste sie daran denken. Und das hat sie mittlerweile geschafft, darüber hinwegzukommen und diese ganze Sache zu verlernen. Lernen ist ein richtiger, ordentlicher, großer, wichtiger Teil der Ausbildung in der Seelsorge für uns selbst, aber auch für die Menschen, denen wir im Gespräch begegnen und mit denen wir auch manches Lernmanöver machen müssen, bis wir über bestimmte Dinge hinwegkommen. Wie lerne ich nicht mehr so jähzornig zu sein? Wie lerne ich mich nicht mehr über dies und jenes aufzuregen? Und wie ist das, wenn ich dem begegne? Dem begegne ich nicht so gerne. Oder wie ist das? Es gibt so viele Dinge, bei denen man sich fragen kann, wie komme ich denn weg davon? Und in der Psychotherapie ist es so, dass alles oft ein Lernprozess ist. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das ist Teil dieser Ausbildung. Würde mich freuen, wenn Samstag noch einige dazukommen und sich einfach mal anhören, was da auf dem Ding zu sagen ist. Ich möchte noch zum Abschied beten. Herr Jesus, du hast uns die Möglichkeit geschenkt, miteinander Wege zu gehen. Du hast uns bei einem guten Austausch miteinander die Möglichkeit gegeben, uns gegenseitig zu korrigieren und neue Einsichten zu schenken. Und du hast uns auch die Möglichkeit gegeben und einigen ganz besonders viel, viel Liebe zu Menschen zu haben, die gerade leiden und die große Probleme haben. Und ich möchte dir danken dafür, dass du uns diesen Weg gegeben hast, dass auch Menschen mit schwerem Leid wieder fröhlich werden dürfen und dir in Freiheit und in Frieden begegnen und ihre Erkrankung hinter sich lassen können. Danke dafür, dass du uns auch dafür zurüstest. Amen.